Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden.
Ja, spannender Text. Ich liebe nicht so lange Text, aber ich nehme die Herausforderung an und habe darum euch die Teilung vom heutigen Thema erwähnt. Warnung vor Diskriminierung. Ich gebe euch ein paar Beispiele, wie ich ticke. Ich bin genau vor circa einem Monat auf Äthiopien geflogen. Und meine erste Frage am Reiseleiter, fliegen wir Swiss, Lufthansa oder was fliegen wir? Er sagt, Ethiopian Airlines. Was kann das ein schwarzer Pilot? Ein guter Bekannter von mir hat eine TÜV-Tour gemacht in Engadin mit seinem Sohn, hat einen saublöden Unfall gemacht, Schulz, liegt im Notfall, ein kohlrabenschwarzer Arzt kommt rein. Und der Arzt sagt, du musst keine Angst haben, Griff. So, vielleicht haben wir sicher am Donnerstagabend oder Freitagabend Nachrichten gelassen. Tagesschau, Oval Office, der Zelensky mit dem Trump. Der Präsident Trump sagt, der dumme Präsident hat ihnen viel zu viel Geld geschickt. Diskriminierung von Trump gegenüber dem Joe Biden. Ich bin mal in einer Gemeinde tätig als Pastor. Es war eine kleine Gemeinde von Mucelle. Man hat einander gekannt. Eines Sonntags kommt ein Herr rein, Anzug, da hat man eine Krawatte getragen. Und der Gemeindeleiter sagt, ah, grüße, Herr Doktor. Schön, Sie zu sehen. Und die andere hat man kaum beachtet. Diskriminierung. Ist das ein Thema? Auch bei uns. Ich könnte noch ein paar Beispiele erzählen. Ich habe mich dann geschämt. Der Pilot hat die A370 wunderbar gestartet. Zwischenlandung Mailand perfekt wieder gestartet und hat uns perfekt auf Äthiopien gebracht. Auf Addis Abeba und wieder zurück auf Lotte. Wunderbar. Schwarze Menschen. Das ist das Problem für mich. Es war gut gewesen, die Erfahrung. Ja, was heisst Diskriminierung? Diskriminierung bedeutet, dass ein Mensch aufgrund bestimmter Merkmale benachteiligt, ausgegrenzt oder schlecht behandelt wird. Diese Merkmale können zum Beispiel sein, ich komme zurück, folgende. Und das Beispiel, eingefahren wie verrückt, da kommt der Herr Doktor. Nehmen Sie doch Platz, Herr Doktor. Ich war Jurist, angesehene Persönlichkeit. Ich kann euch sagen, das Theater um die Person hat mir Mühe gemacht. Sagen Sie, wer es war. Sonst bin ich diskriminierend. Diskriminierend Menschen aufgrund vom Geschlecht. Das ist ein grosses Thema in der Politik, in der Wirtschaft. Frauen in die Führungspositionen, Frauen sind benachteiligt, haben weniger Lohn und so weiter und so fort. Oder eben, Thomas Knupp, Herkunft oder Hautfarbe. Religion, Weltanschauung, Alter. Die Sozialdemokraten haben den Nationalrat gewählt und aus Kanton Zürich ist im Rollstuhl, kann kaum reden. Ich habe so gedacht, was hat der Mann zu suchen im Parlament? Mit den Politikern den Thurgau-Nationalrat aus dem Rollstuhl muss man so viel investieren, umbauen, dass sie ins Bundeshaus rein können. Unglaublich! Wenn ich behindert wäre, wäre ich froh. Würde mich gegenüber grosszügig behandeln. Sprache. Und das Letzte. Sexuelle Orientierung. Jetzt lese ich euch einen Text vor. Der hat mich tief bewegt. Diskriminierung von einer Menschengruppe, Jesus gegenüber und einer Frau gegenüber. Ich lese euch den Abschnitt, Lukas 7, Vers 36, der Pharisäer Simon, die Sünderin vor Jesus. Ein Pharisäer hatte Jesus zu seinem Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen, und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebt eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als diese Frau erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers Gast war, nahm sie eine Alabasterflasche voll Salböl und ging dorthin. Die hat Mut gehabt. Sie trat von hinten an der Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf die Füße von Jesus. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihren Haaren, küsste sie und salbte ihn mit Öl. Vers 39. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Jesus wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen und von der Frau sich nicht berühren lassen, wenn er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Der Pharisäer Simon hat erstens Jesus diskriminiert. Sie sagt, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, würde er wissen, was das für eine Sünderin ist. Als zweit diskriminiert sie die Frau. Die Sünderin hat doch nichts zu suchen bei Jesus. Das hat mich so bewegt, der Abschnitt aus Lukas 7, wenn Menschen können ihrem Denken, ausgelöst durch das Sehen, andere Menschen diskriminieren. Die ganze Diskussion, die es unter den Christen gibt, über den Lobpreis, über Theologie, sind jetzt Charismatiker recht oder sind die Konservativen gut? Die haben es manchmal so satt gehabt. Wir sind die einzig Richtigen. Wir haben das Evangelium erkannt. Wir wissen, dass es funktioniert. Ein Schubladendenken, das mir wahnsinnig Mühe gemacht hat. Ich habe eine Schublade, eine Vorstellung, so man Christ sein, wenn er nicht in die Schublade passt, tue ich ihn diskriminieren. Und Jesus sagt, oder Peter, Jakobus sagt, das ist Sünde. Lukas 7, Vers 60, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und liebe Freunde, wie oft habe ich Menschen diskriminiert im Denken, weil sie nicht so ticken, wie ich es gern hätte. Weil sie nicht so funktionieren, weil sie vielleicht nicht so leistungsorientiert sind, wie ich mir das vorstelle. Wie oft machen wir da grosse Fehler anderen Menschen gegenüber? Das ist nicht gut. Und die Bibel warnt vor Diskriminierung von anderen Menschen. Zweitens, Gottes Perspektive auf Armut und Reichtum hat mich enorm beschäftigt, der Abschnitt. Ihr kennt den Mann, der reichste Mann der Welt, der größte Visionär aller Zeiten, sagt man. Sehr eingebildet, arrogant, Elon Musk. Und da der mächtigste Mann der Welt, wo andere aufs Gröbste diskriminiert. Sei es der Joe Biden, sei ein dummer Präsident, der Dummkopf, und so weiter und so fort. Wo auch fiese Worte rauslässt über Homosexuelle. Versteht mich bitte richtig. Ich finde Homosexualität nicht gut, aber ich darf nicht Menschen diskriminieren, die so sind. Das ist der Unterschied. Und der kleine Elon Musk, der in der Nase grübelt, sei ein Genie, ein grösseres Genie, als der Vater es war. Gottes Perspektive, der zweite Teil auf Armut und Reichtum. Jetzt müssen wir mal definieren, was Reichtum ist. Ich zeige euch dann ein anderes Bild. Reichtum hat mal jemand definiert anhand von 5 Fragen. Jetzt frage ich einmal Sreni. Hast du 150 Gramm Reis zuhause? Hast du ein Dach über dem Kopf? Hast du Ersatzkleider in deinem Kasten? Ja. Hast du eine Krankenkasse? Du hast ein Auto, gell? Ein schöner oranger Renault. Mir ist erst bewusst worden heute Morgen, und hast du Zugriff zum sauberen Wasser? Dann gehörst du 15% reichsten Menschen der Welt. Ich habe mehr, also, ich muss meine Frau fragen, wir haben sicher ein Kilo Reis zu Hause. Ersatzkleider zu Genüge, dann gehören wir zu den reichsten, 15% reichsten Menschen der Welt. Zeige ich euch ein Bild. Aufgenommen von mir im Slum. Da hinten. Jetzt da ein Zimmer. Also ein offener Raum. Eine Loftwohnung, sagt man heute. Da hat es zwei Bettchen und da hat es ältere Bettchen. Stinkig, grusig. Da, ich kann euch sagen, da läuft Wägele durch. Stinkig, grusig. Das ist Reichtum. Und das ist Armut. Die haben eine Blechhütte. Ob die 150 Gramm Reis zu Hause haben, kann ich nicht beurteilen. Die leben von der Hand ins Maul. Ich kann euch sagen, was mich beelendet hat. Addis Abeba ist eine 15-Millionen-Stadt. Am Rotlicht, da können wir springen. Die Mütter mit dem Baby auf dem Arm betteln um Essen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, von was leben die Menschen? Von der Hand ins Maul. Und wir fallen x Tonnen Lebensmittel in Kübel. Wir haben es nicht verkauft. Dann gehst du morgen in der Insel präsent. Eine Tochter bin ich übernachtet beim Papa. Hat es morgen gegessen, nicht alles mögen. Dann fragt sie, ist ein Mitarbeiter gekommen. Nicht von der Pflege, sondern vom Hausdienst. Und fragt die Frau, die Tochter vom Patienten, was macht sie mit den Lebensmitteln? Es muss alles in Kübel. Und das sind Menschen am Hungern und am Leiden. Jetzt, weshalb, das ist ja interessant, weshalb der Vergleich oder die krasse Aussage von Armut und Reichtum? Wir gehen davon aus, wir sind alles reiche Menschen da drin. Sicher dreht mehr als der andere oder sicher gibt es Unterschiede, aber wir haben alle gehören zu den 15% reichsten Menschen. Darum gibt es keine Moralpredigt, sondern ein paar Begriffe. Weshalb dieser Vergleich von Arm und Reich? Wo haben reiche Menschen oft ein Problem? Das ist ja die Frage, die mich beschäftigt. Wo haben reiche Menschen oft ein Problem? Erstens, es fehlt ihnen das Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott. Das fehlt. Der Elon Musk, das ist ein Siebesier, sorry. Milliarden besitzt der Mensch. Visionär. Der braucht doch Gott nicht. Und trotzdem habe ich ein Interview gelassen von ihm, wo ein 14-jähriges Mädchen gefragt hat, Herr Musk, glauben Sie an Gott? Dann ist er still geworden und hat gesagt, das ist eine gute Frage. Aber die Antwort hat er nicht ja und nein gesagt. Aber die reichen Menschen fehlt es oft am Bewusstsein von der Abhängigkeit von Gott. Ich könnte jetzt euch ein Beispiel aus der Bibel erzählen. Der reiche Kornbauer ist so ein Beispiel im Lukas-Evangelium. Dort heißt es siebenmal ich bin der König. Ich habe es im Griff. Investieren. Noch grösser werden und so weiter und so fort. Aber reiche Menschen, ihnen fehlt oft das Bewusstsein von der Abhängigkeit von Gott. Zweitens, sie haben alles im Griff zu haben. Die Wahrnehmung, wir schaffen es, weil wir Ressourcen haben, ist die Versuchung sehr, sehr gross. Drittens, sie leben in einer sozialen Distanz zu anderen Menschen. Uns hat der Reiseleiter gesagt, geht bitte nicht allein ins Slums. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen. Wir sind durch die Slums durchgelaufen. Zum Glück haben wir Äthiopier dabei, die haben ganz genau gewusst, wo durch und wo nicht. Und ich bin mir so scheiße vorkommen als Weiser mit sauberen Kleidern einigermaßen. Du laufst durch die Slums durch das stinkige Zeug und die schauen dich an und denken, du bist doch ein reicher Sack. Und das habe ich genau erlebt, die soziale Distanz zu diesen Menschen. Ich will die Woche nicht missen, aber ging nicht mehr. Vor allem wegen dem sauberen Wasser, aber wegen dem dreckigen Wasser. Und viertens, sie umgeben sich mit Statussymbolen. Also, da muss ich jetzt schon noch sagen, ich kenne das. Mir hat einmal einer gesagt, Volvo ist eine Premium-Klasse. Das ist ein Statussymbol. Ja, ich habe so viel Lampe mit dem Göppel. Ich habe gescheitert einen Toyota gekauft oder einen Mazda. Aber Statussymbol, das ist BMW, Mercedes, Volvo und Audi. Sie umgeben sich mit Statussymbolen. Ich mag mich als junger Mensch erinnern, mein Vater war im Reitverein, aktiv. Da hat es Mühle Meierhans, einen reichen Industriellen, die schönste Ross, einen wunderschönen Pferdestall, Maserati, kein Fiat, Maserati, Statussymbol. Also wir haben auch einen Panda, nicht Maggi Gerber, gell? Sie umgeben sich mit Statussymbolen. Jetzt lese nochmal die Vers 5, die Aussage im Vers 5. Das ist ja der Kern eigentlich. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Ich habe mir überlegt, was ist die tiefe Kernaussage von dem Vers 5? Wie ist diese Aussage in Vers 5 zu verstehen? Arme Menschen, also mit Demut und Bedürftigkeit. Ich bin überhaupt nicht bedürftig. Vielleicht schon, aber nicht im Materiellen. Keiner von uns ist bedürftig, was Materielle anbelangt. Aber der arme Mensch ist bedürftig, hilfsbedürftig. Hilfsbedürftig ist der arme Mensch. Zweitens, ja, lange überlegt, er hat eine kleinere intellektuelle Barriere. Mein Onkel, Zahnarzt, St. Gallen, Praxis, ein wunderschöner Audi, ein Motorboot, eine Ferienwohnung in Sils. Ist fremdgegangen, ist ruiniert gewesen, als armer Mann gestorben. Ich habe mir mal die Frage gestellt, du als Doktor, was geht ab zum Glauben und intellektuellen Denken? Und er sagt mir, weißt du, Thomas, wo du glaubst an ein Wunder, stellst bei mir ab. Was mein Verstand nicht kann wahrnehmen, was mein Verstand nicht kann erklären, existiert für mich nicht. Und mein Glaube fährt dort an und sagt, ich vertraue dem Jesus. Intellektuelle Barriere. Drittens. Menschen in Armut haben Erfahrung von Leid und Not. Menschen, die leiden, die können andere trösten, die am Leiden sind. Menschen, die Not erleben, können andere verstehen, die Not erleben. Aber Menschen, die nie leiden, können kaum andere Menschen trösten, weil sie es nicht kennen. Ich könnte euch x Beispiele erzählen, die ich jetzt aber nicht will. Viertens. Wenig Ablenkung von den Angeboten der Welt. Stimmt das? Denke das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Haben Sie sicher beherzigt. Drei Böden haben das Problem. Und beim dritten heißt es, die Sorgen um den Reichtum und die Begierde nach mehr ersticken das Wort. Was ist das gemeint? Ich hatte mal der Armin Murhofer gesagt, das hat mich auch noch bewegt, vor langer, langer Zeit. Der Pastorenlohn muss so sein, dass er unbedingt im Schnitt ist vom Durchschnitt der Gemeindeglied. Er darf nicht weniger sein, sonst will er immer mehr. Der verbraucht nicht zu viel sein, dass er alle überragt. Aber der Lohn muss so sein, dass er einigermaßen leben kann. Hat mich noch gut gedacht. Der Lohnmedian, sagt man, wir haben einen Lohnmedian, ist ungefähr Mitte. Wenn er zu viel ist, dann weckt es nicht. Und wenn er zu wenig hat, ist er neidisch auf andere, die mehr haben. Er muss zufrieden können und leben mit dem, was er hat. Gesundheit. Und Jesus lehrt uns, haben wir letztes Jahr behandelt, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist Begründung. Beim Vorbereiten ist mir eine Liedstrophe in den Sinn gekommen. Die möchte ich euch noch lesen. Es ist alles nur geliehen auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du hier alles zurück. Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind nur auf Zeit gegeben und auf die Dauer gar nichts wert. Hat mich bewegt. Auf die Dauer gar nichts wert. Ich komme mit dem Wolber von der Aufhäsche, mit einem Band auch. Der ist göttlich gar nichts. Versteht ihr? Alles nur geliehen. Auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles zurück. Ich komme bereits langsam zum Schluss. Das königliche Gesetz der Liebe. Vers 8 bis 11. Da macht der Jakobus einen interessanten Vergleich. Er macht einen ganz interessanten Vergleich in diesen Versen. Er wiederholt nochmal: Denn wenn ihr Rang und Ansehen als Menschen zum Kriterium dafür macht, wie der Herr Doktor, wie ihr mit umgeht, begegnet ihr eine Sünde. Wenn du das ganze Gesetz befolgst, hallo, das ganze Gesetz, aber an einem einzigen verstößt, machst du dich schuldig am ganzen Gesetz. Wenn Rang und Ansehen mein Kriterium ist, habe ich ein Problem. Ich bin am Lernen, meine Liebe. Ich bin am Lernen. Ich habe mich wirklich geschämt, dass ich dem Pilot, dem Schwarzen, das nicht zutraut habe. Die Kiste zu starten und die Kiste zu landen. Hervorragend. Hervorragend. Im Dezember, ein Bekannter von mir besucht, hat eine 7,5-stündige Operation gehabt, Herzoperation in der Insel. Der Arzt kommt rein, er ist verschrocken. Kohlrabe schwarz. Er hat perfekt Hochdeutsch geredet. Und er hat sich gerne entschuldigt. Keine Angst, ich habe es im Griff. Zweitens, wenn ich alle Gebote halte, aber in diesem einen fehle, habe ich das ganze Gesetz übertreten. Fazit, ich brauche die tägliche Vergebung. Und zusammengefasst, welchen Schlusspunkt setzt Jakobus nur diesen Abschnitt? Zusammenfassung, das Verhältnis ist 9:1. Du haltest nie Gebot ein. Erwähnt, du bringst Mord, machst Ehebruch, bist schuldig. 9:1. Doch wer barmherzig ist, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Sind wir barmherzig miteinander. Ich möchte das lernen. Barmherzig sein mit anderen Menschen im Umgang miteinander. Amen. Ich würde noch beten und dann leiten wir über zum Abendmahl. Ja, Christus, also so gut, so unbequeme Bibeltext, sich Gedanken zu machen darüber, was da steht, was das zu bedeuten hat. Herr Jesus, wo wäre ich, wenn du nicht gnädig wärst mit mir? Wo wäre ich, wenn du mir nicht begegnet wärst in Barmherzigkeit und Erbarmen? Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass wir aufschauen zu dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Mach doch mein Herz weit und weiter für andersdenkende Menschen. Und ich danke, dass ich darf in einem Prozess stehen, dass ich das darf lernen. Jeden Tag neu. Weites Herz haben für Situationen, für andersdenkende Menschen. Du gnädiger, barmherziger Gott, ich danke dir dafür. Amen. Es darf die Folie haben am Abend mal, Ben. Ich habe die Folie schon manchmal gezeigt, dass ihr heute zum Abend mal, das ist die Eisenheimerin, Altar in Colmar. Der überlange, große Finger, wo auf Jesus zeigt. Da unten Mutter, wo fleht, Maria, um ihren Sohn. Das Bild ist vom Grünewalder, ist in Colmar im Spital gehangen, dass alle Sterbenden den Blick auf Jesus können ausrichten. Und um das geht es. Dann habe ich die Folien ergänzt. Die Bedeutung des Abendmahls. Wir, ich, haben gesündigt. Er ist gestorben. Wir, ich, war schuldig. Er wurde bestraft für dich und mich. Wir, ich, verdiente den Tod. Er gab sein Leben für dich und mich. Wir lehnten ihn ab. Er nahm dich und mich an. Haben wir in ihm alles, was wir brauchen, im Leben und im Sterben? Ist das nicht mehr als genug? Ich lese nochmal dieses Lied, hat mich sehr bewegt. Alles ist nur geliehen auf dieser schönen Welt. Alles ist nur geliehen. Aller Reichtum, alles Geld. Alles ist nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du hier alles zurück. Alle Güter dieser Welt, die das Schicksal dir verehrt, sind nur auf Zeit gegeben, auf die Dauer gar nichts wert. Aber das hebet. Das da, was Jesus für dich gemacht hat. Jetzt werden wir in die Stille gehen. Jesus für sich. Vielleicht hast du auch etwas abzulegen vom heutigen Morgen. Hast du andere Menschen diskriminiert, verurteilt. Ablegen ist ein Riesengeschenk bei Jesus. Wir werden stille werden und dann wird ich dir das Lied anstimmen, ein uralter Chorus. Das Blut des Lammes reinigt uns. Wir werden stille zum Gebet.